Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplom-Betriebswirt und Leiter Marketing eines großen Konzerns. Ja, in der heutigen Folge lernst du, wie funktionieren Luxusmarken und vor allen Dingen, wie baut man marketingtechnisch eine Luxusmarke auf. Ja, zu mir, ich bin wieder oben in Hamburg unterwegs, bin jetzt diese Woche auch wieder im Office tatsächlich. Werde nächste Woche wieder nach Essen fahren, nehme diese Podcast-Folge jetzt zu Hause auf von meinem Office-Desk. Und ja, wir haben gutes Wetter, es ist Montagabend und die Frage, wie baue ich eine Luxusmarke auf, kam von Stefan. Vielen Dank für diese Frage. Deswegen starten wir auch direkt. Ich will keine Zeit verschwenden, du willst was lernen und es geht los. Als allererstes muss man sich die Frage stellen, warum kaufen Leute überhaupt Luxusmarken? Dazu habe ich mir ein paar Studien mal angeguckt, habe auch mal ein paar ältere rausgesucht. Ich habe schon mal ein großes Luxusmarkenunternehmen beraten. Da ging es aber tatsächlich um Online-Marketing und nicht um das Brandbuilding. Man muss erstmal verstehen, was ist überhaupt Geld. Geld ist natürlich irgendwie eine Maßeinheit und auch eine Wechselwirkung. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie kommen die Leute zu Geld? Und tatsächlich gibt es Studien, die beweisen, dass die Leute, die Luxus kaufen, die sind vermögend, aber 60% dieser Leute haben das Geld geerbt. Und das ist ein wesentlicher Faktor. Warum? Weil die natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu Geld haben als jemand, der sich das wirklich selber verdient hat. Da wollen wir jetzt auch gar keinen despektierlich behandeln oder beneiden, aber es ist Fakt, 60% haben das Geld geerbt. Bloß jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, was ist mit den restlichen 40%? Die restlichen 40% haben ein durchschnittliches Jahresgehalt von 120.000 Euro. Und jetzt kommt das große Aber. Die haben nicht viel Sparvermögen, sondern geben das Geld 1:1 tatsächlich aus für Konsumgüter, für Luxusgüter und so weiter. Selber im Studium gab es mal einen Fall und der ist ziemlich treffend. Da haben wir den Rechtsanwalt untersucht. Und das ist der typische Fall von Luxusmarken wie mittleres Management, ein B, sagen wir mal ein B-Abteilungsleiter, die 100.000, 120.000 Euro Jahresgehalt verdienen, extrem viel. Ne? So viel verdienen ungefähr 92% der Deutschen nicht. Also mit über, glaube ich, 85.000 Euro gehörst du zu den 10 Reichsten, zumindest was das Jahresgehalt angeht. Und die legen extrem viel Wert auf Reputation und so weiter. Also die geben extrem viel Geld aus, haben auch hohe Kreditschulden. Und dann wird es halt spannend, weil ab 180.000 bis 200.000 Euro, da nimmt das wieder ab. Da kauft man sich dann wieder nicht Luxusgüter. Und da gibt es auch ein interessantes Buch zu, die Millionäre. Fast ein Buch, was sich ausschließlich mit Statistiken zu Millionären auseinandersetzt. Ich habe jetzt zu Hause so eine kleine Bibliothek von 300 Marketingbüchern. Und das zeigt nochmal ganz ausführlich, wo der große Unterschied ist. Ne? Weil die Leute, die sagen halt, ich bleibe reich, weil ich mir keine Luxusgüter kaufe, weil ich mir keinen Sportwagen kaufe. Die Leute, die aber im unteren, mittleren Preissegment sind, was das Jahresgehalt angeht, die legen da extrem viel Wert drauf. Warum? Ja, primäre Grund ist natürlich die Reputation. Meine Studienarbeit habe ich damals geschrieben über Verkaufspsychologie, bin ich auch als Dozent unterwegs für eine der drei größten Business Schools in Deutschland. Immer so ungefähr 2-3 Mal im Quartal. Und ein Beispiel nenne ich immer, und das ist der Ferrari-Fahrer. Der Ferrari-Fahrer, der wird von mir eingeordnet in der Farbpsychologie unter Rot. Das ist ein Typ, der steht extrem auf Reputation. Ja, der will, der zeigt, was er hat, der will dafür gar nicht vielleicht richtig angeben, aber er will zeigen, was er hat, zu welchem elitären Kreis er gehört. Und genauso musst du halt auch dein Marketing aufbauen. Wenn du so einen Ferrari-Typ hast, ist das Beste, was du machen kannst, wirklich das Allerbeste, wenn du Autoverkäufer bist, den Typen das Auto für 2 Tage zu schenken. Ja, ganz einfach. Was passiert? Der fährt damit nach Hause, gibt damit an vor seiner Frau, die Nachbarn sehen das und dann ist das Ding gekauft, ne? Weil er hat es jetzt und er will es auch nicht mehr hergeben. Luxusmarken haben einfach, sollen ein Gefühl suggerieren und das ist das Gefühl, dabei zu sein. Ja? Da gibt es verschiedene Leitsätze Marketing, die ich immer predige. Das bedeutet in diesem Fall, dass wenn du eine Marke aufbauen willst, dann hast du natürlich gewisse Vorteile und diese Vorteile, die musst du dafür nutzen, um das wieder zu reinvestieren. Aber was ist das? Als allererstes musst du wissen, bevor du eine Luxusmarke gründest, dass das extrem lange dauert. Also wir sprechen hier nicht von Jahren, sondern eigentlich von Dekaden. Dafür hast du aber den großen Vorteil, dass die Margen viel, viel höher sind. Ja, wir haben oftmals über 300, 400, 500, manchmal ein paar tausend Prozent Marge. Das ist klipp und klar. So ein Mantel oder so, der kostet keine 12.000 Euro in der Produktion. Das hast du auch, wenn da was runtergesetzt ist, irgendwie eine Louis Vuitton Handtasche von 8.000 auf 5.000. Ja, da kannst du sicher sein, dass da immer noch 4.000 Euro Marge drauf sind. Ein Leitsatz dazu gilt, und der heißt, die Marke muss bekannter sein, als sie selber erreichbar ist. Das Ganze bedeutet oder basiert auf dem verkaufspsychologischen Punkt, nämlich FOMO, bedeutet Fear of Missing Out. Das, die Angst oder das Gefühl, etwas zu verpassen und nicht dabei zu sein. Deswegen ist einer der Grundsätze, wie du eine Luxusmarke aufbaust, dass die Leute das nicht sofort bekommen dürfen. Ja? Das bedeutet, du musst versuchen, lange Warteschlangen zu erzeugen, manchmal auch künstlich. Das gilt zum Beispiel auch für Mäntel oder Luxushandtaschen, wo die Käufer wirklich wissen, sie müssen 3-4 Monate auf diese Ware warten. Auch Apple hat es geschafft mit einem, ich würde auch sagen, mit einer Luxusmarke, ein iPhone 1000 Euro, aber auch die haben es geschafft, diesen FOMO-Effekt wirklich auszureizen. Du glaubst ja selber nicht, dass die Lager mit iPhones, dass die völlig leer sind. Das ist natürlich Quatsch. Die Lager sind proppevoll und trotzdem wird dir gesagt, du musst einen Monat warten. Das führt einfach zum FOMO-Effekt. Exklusivität bedeutet automatisch kausal ausschließen. Deine Marke, wenn du ein Luxusprodukt aufbauen willst, muss exklusiv sein und exklusiv bedeutet immer, auch im Lateinischen, ausschließen. Du darfst sie nicht allen Leuten zur Verfügung stellen, sondern du musst wie ein Türsteher gucken, wer soll sie kaufen, wer darf sie tragen und wer nicht. Da kommen wir aber auch gleich auch nochmal drauf zu. Dann wird extrem viel Wert auf Verpackung gelegt. Und das kann ich dir nur wirklich immer wieder ans Herz legen. Ich nenne das immer so ein bisschen das Haptische. Das ist noch fast wichtiger als das Produkt selber. Denn die Haptik und das Design der Verpackung, das Geräusch, wie es aufgemacht wird, gehört wirklich zur Wertschöpfung, zum Kauferlebnis, gehört es einfach dazu. Und auch der After-Sale, ja, dass du keine Kaufreue zeigst, sondern dass du im Nachgang, nach dem Kauf, nochmal eine Kaufbestätigung bekommst. Das macht nachher Spaß. Was könntest du da machen? Nochmal eine extra wirklich hochwertige Postkarte oder vielleicht so ein richtiges Paket mit einem Zertifikat zu schicken, dass man jetzt dazugehört, dass man im elitären Kreis ist als Kontext. Das funktioniert hervorragend. Eben haben wir über Ausschluss gesprochen und da finde ich, kann man eigentlich schon fast gar nicht zu weit gehen, aber es ist natürlich ein schmaler Grat. Man arbeitet da oftmals mit Influencern, die der Zielgruppe, vor allen Dingen in der psychografischen Zielgruppe, recht identisch sind. Aber was auch hervorragend funktioniert ist, wenn man sich zwar selektiv bestimmte Stars raussucht, die das tragen, aber wiederum anderen Stars, vielleicht C-Stars, die Luxusgüter nicht umsonst gibt und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter nicht verkauft. Jetzt muss man natürlich aufpassen, ich sage ja schmaler Grat zwischen, du versaust dir deine Marke, aber stellt euch mal vor, der coolste Unternehmer der Welt trägt deinen neuen Luxuskugelschreiber und dann steht am nächsten Tag in der Zeitung, dass zum Beispiel Frank Thelen oder wer, was weiß ich, immer deinen Stift nicht kaufen konnte. Und das gleiche auch für Handtaschen. Stell dir vor, irgendeine Kardashian kauft deine Handtasche und die bekommt die. Und am nächsten Tag kommt da irgendein Pop-Sternchen und in allen Boulevard-Nachrichten steht drin, dass sie peinlich wieder aus dem Laden geschickt wurde, weil das Unternehmen ihr die Tasche nicht verkaufen wollte. Ja, das geht durch die Decke und erzeugt so einen FOMO-Effekt. Das wird auf jeden Fall krachen und du hast die PR auf jeden Fall auf deiner Seite. Es gibt dabei sogar Unternehmen oder auch eine gängige Masche, egal ob wir jetzt von Gucci sprechen, Rolex, Louis Vuitton oder, die kaufen ihren eigenen Bestand auf, um sie damit selber zu limitieren. Die wollen nicht, dass bestimmte Händler die Produkte auf dem Sale raushauen. Und was machen sie? Sie kaufen die Produkte selber wieder zurück und vernichten sie. Dazu habe ich gleich auch noch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Dann ist es extrem wichtig, auf bestimmte Point of Sales zu achten und vor allen Dingen da extrem selektiv vorzugehen. Es gab immer einen großen Engpass in der Drogeriewelt, Parfümwelt, weil sich die Händler, vor allen Dingen Douglas und so weiter, extrem schwer getan haben, Parfüm online zu kaufen. Viele der Parfüms sind online Luxusgut, ja. Aber als Luxusinhaber möchtest du das Kundenerlebnis und das Kauferlebnis hochhalten. Und deswegen haben sich ganz viele Parfümhersteller geweigert, die Dinge online zu verkaufen. Erst so ein bisschen als Flaconi kam, die wirklich Einzelgespräche ohne Ende geführt haben mit den Herstellern und konnten denen erst aufzeigen, dass sie das Kauferlebnis auch online hinkriegen. Und so ist es auch auf Plattformen beispielsweise. Du findest auf Amazon oder auf Alibaba keine Gucci-Handtasche, keinen Louis Vuitton-Schal. Findest du dort nicht, weil Plattformen Brands kaputt machen und ein schlechtes Kauferlebnis erzeugen. Natürlich, für standardisierte Konsum-Alltagsgegenstände funktioniert es. Aber für limitierte, exklusive Luxusgüter funktionieren bestimmte Plattformen nicht. Deswegen suche dir Point of Sales aus, die auch das Ambiente haben, das Kauferlebnis hochzuhalten. Künstliche Verknappung, haben wir schon gesagt, bedeutet aber nochmal im Umkehrschluss, um das nochmal aufzuwirbeln. Mit einer künstlichen Verknappung willst du ja, dass sich nur ein elitärer Kreis dein Produkt kauft und das trägt. Somit sehen das andere und wollen das auch haben. Da man das natürlich nicht per Türsteher eigentlich entscheiden kann, wer das kaufen kann und wer nicht, hat man das bisher durch Preise gemacht, indem man tatsächlich in dem Portemonnaie 7.000 Euro kostet. Ja? Dadurch hast du ja schon einen kategorischen Ausschluss von Leuten, die eine geringere Kaufkraft haben. Ich würde aber tatsächlich noch weitergehen, sondern wenn ich eine Luxusmarke gründen würde, die wirklich auf Luxus ist, würde ich tatsächlich auch so selektiv vorgehen, dass ich sage, jeder muss sich drum bewerben. Ja, also das Produkt kostet x Tausende von Euro, aber das reicht nicht nur, sondern man muss sich darum bewerben und muss trotzdem noch 6 bis 12 Monate warten. Das ist, glaube ich, die höchste Kunst der Verknappung. Standard muss natürlich auch sein, Zertifikate mitzugeben. Ja, das ist Echtheitszertifikate. Influencer würde ich auch sehr, sehr, sehr gering halten und sehr selektiv wahrnehmen. Weil die dann doch wieder nicht die Marke so präsentieren können, wie du sie für richtig hältst. Außer es gibt da so wirklich Rapper oder wirklich Beauty-Sternchen, die bekannt sind dafür, einen Luxusmarken zu tragen. Aber auch denen würde ich die nicht umsonst geben übrigens. Ja? Dann noch eine goldene Regel, auch bei Luxusmarken, biete keine Rabatte. Du wirst es nicht finden. Du wirst keine Rolex finden, wo jemand steht, 1.000 Euro reduziert. Das werden die Hersteller so gut wie möglich versuchen zu verhindern. Denn Rabatte bedeuten im Umkehrschluss immer, dass der Hersteller eingesteht, dass der vorherige Preis nicht die Grenznutzen oder die Qualität rechtfertigt. Ja? Und deswegen würde ich auch im Vertrieb generell bei Rabatten immer vorsichtig sein. Dann ist natürlich auch extrem wichtig das Produktdesign und auch das Logo. Sowas wie Rolex, Louis Vuitton, Gucci, die müssen leicht erkennbar sein, auch vom Weiten. Warum? Weil die Leute, die das kaufen, die wollen, auch wenn sie es immer bestreiten, darauf angesprochen werden. Ja, wenn die sich eine 5.000 € Handtasche kaufen, das, was sie wollen, ist, dass beim nächsten Mädelsabend jemand sagt, boah, Gabi, hast du da eine neue Louis Vuitton Handtasche? Ja, wird sie sofort abstreiten und also runterspielen und sagen, ja, habe ich mir letzte Woche gekauft, bla bla. Aber genau das ist das Endorphingefühl, was die Leute haben wollen. Ne? Dass sie auf der Straße erkannt wird, dass man das Produkt anguckt und sieht, wow, das war teuer, krass, wie konnte sich die leisten. Dann bieten Luxusgüter hohe, hohe Margen. Die Gewinne, wir haben uns in dem Fall mal Louis Vuitton angeguckt, da liegt der EBIT immer bei 20-30% vom Umsatz. Das sind gigantische Kennzahlen, die hat sonst kein anderer Hersteller oder kein anderes Handelsunternehmen. Und die Gelder werden auch wirklich wieder reinvestiert in die Markenbildung. Eine Sache, wo du immer aufpassen musst, nämlich, wo produzierst du? Warum? Viele der Hersteller haben oft in China oder in irgendwelchen Drittländern produzieren lassen. Und das war ein Riesenfehler oder ist ein Riesenengpass. Warum? Weil oft die Produktion, die nicht unter deiner Wertschöpfung sind oder nicht unter deiner Kontrolle sind, nachts weiterlaufen und die gleichen Handtaschen, vielleicht mit einem anderen Logo, für den Schwarzmarkt herstellen. Und das ist natürlich absolut tödlich für dich als Marke. Deswegen würde ich trotzdem auch auf höhere Kosten die Produktion, weil es Teil deiner Wertschöpfung ist, versuchen, innerhalb von Deutschland unter deiner Kontrolle zu produzieren. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen erklärt, was kann man machen. Zwei Sachen, auch nochmal Ideen von mir, die ich da auf jeden Fall mit reinbringen würde. Nämlich erstens, versuche einen Sammlereffekt zu erzeugen. Also, wenn jemand eine teure Uhr kauft, würde ich immer versuchen, den zum Beispiel, wie Chronex das auch richtig macht, sich dazu bewegen, sich online zu registrieren, um seine Uhr sozusagen als Item in seiner Kollektion digital anzulegen, wo vielleicht auch der Wert der Uhr dargestellt wird in Charts, wo Preisvergleiche sind, was es jetzt wert sein könnte oder wie es aktuell steigt, um die Leute dazu zu animieren, auch weitere Uhren zu kaufen, miteinander zu vergleichen und einfach, ja, auf andere Uhren hinzuweisen, die dem ähnlich sind, Preisbots oder Suchmetasuchen zu integrieren, dass ein Sammler jetzt sich zum Beispiel eine Rolex XY gekauft hat, der wollte aber schon immer mal eine andere Uhr und er gibt die da ein und sagt, ich möchte benachrichtigt werden, wenn es so eine gibt. Ja, dann hast du nämlich den Sammlereffekt erzeugt. Und dann zum Schluss, vielleicht auch nochmal eine Idee, habe ich auch noch nicht gesehen. Jeder Kunde, der das kauft, der wird auf deren Seite gepostet. Warum? Nehmen wir mal an, du hältst das alles ein. Du hast ein extrem hohes, hochwertiges Produkt, eine coole Verpackung. Du machst das extrem exklusiv, nur bestimmte Influencer dürfen das haben. Manche Promis dürfen es nicht kaufen. Die Leute müssen sich bewerben, müssen auch 3-4 Monate drauf warten. Du machst daraus ein Riesenfest, wenn die das bekommen. Also du schickst das nicht einfach per Post zu, sondern du stellst das vielleicht persönlich zu mit einem Typen im Anzug und einem Blumenstrauß dabei. Wow, das sind doch Effekte, da kriegt man doch schon Gänsehaut, das funktioniert, ja. Du bringst die Leute dabei, den Sammler-Effekt zu erzeugen und du willst, dass die sich exklusiv fühlen. Also wäre es doch zum Beispiel cool, wenn du eine Unternehmensseite hast, wo du den Kunden, der das gekauft hast, postest und das ist für die Person natürlich so ein bisschen der Höhepunkt des Jahres, wenn nur 500 Leute das kaufen dürfen im Jahr und die Person wird auf der Seite gepostet, weil die Leute, die das wissen, dann wird sie sich selber teilen auf ihrem Netzwerk, deren Freunde sehen das. Sie kriegt natürlich so ein bisschen den Neidfaktor, das ist ja das, warum wir auch Instagram nutzen, als Interaktionsplattform. Warum? Weil die Klicks ist eine Monetarisierung, also ist eine Anerkennungswert, ja, in der Aufmerksamkeitsökonomie, die wir so haben. Und ja, dann diesen Neidfaktor nochmal auf die Höhe zu spitzen, zu bekommen, indem das Unternehmen postet, Glückwunsch zum Produkt XY. Ja? Ich hoffe, dir hat diese Folge auch mal wieder Spaß gemacht. Mein Mikrofon ist immer noch nicht da, also nehme ich es noch mobil auf. Ich hoffe da auf Musik Thomann, wenn ihr zuhört, dass ihr mir das zeitnah zuschickt. Ich habe da zwei Mikrofone zugeschickt und komplettes neues Equipment für mehrere hundert Euro und freue mich darauf, wie die Tonqualität ist. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche. Hoffe, du bist auch wieder Freitag und Samstag mit dabei, wenn eine neue Folge kommt, E-Commerce News. Ansonsten wünsche ich dir, bleib gesund, dein Tom.